Ich heiße euch alle ganz herzlich willkommen, auch von meiner Seite. Ich wünsche, dass wir reich gesegnet von hier weggehen und Gottes Gegenwart hier erfahren. Unser Generalthema in diesen Tagen ist: In Jesus bleiben. In Jesus bleiben, das ist der Schlüssel zu einem frohen, echten Christenleben. Und ich denke, wir sollten alle uns notieren. Es steht in der grünen Broschüre gleich vorne im Deckblatt drin. Wenn ihr ganz vorne aufschlagt, in Jesus bleiben, bleibt in mir und ich in euch, hat Jesus gesagt. Und in unserem Buch Das Leben Jesu steht, das bedeutet ein beständiges Empfangen seines Geistes, ein Leben der vorbehaltlosen Hingabe an seinen Dienst. Wenn wir das beachten, dann werden wir ein erfülltes, reiches Christenleben haben. Denkt daran, es ist ein wichtiger Schlüssel, um in Jesus zu bleiben. Unser tägliches Bitten und Empfangen des Heiligen Geistes und andererseits uns täglich Gott weihen, mit der Willigkeit, ihm in allem zu dienen. Unser erstes Thema heißt Jesu kostbarstes Geschenk. In diesem Thema geht es darum, was hat uns Jesus selbst über den Heiligen Geist gesagt. Ich möchte zunächst zwei Zeugnisse vorlesen, die mir zugeschickt wurden. Eine Schwester schrieb mir, meine Freundin und ich studieren das 40-Tage-Buch gerade zum dritten Mal, abwechselnd mit dem Heft Schritte zur persönlichen Erweckung. Bevor wir diese Unterlagen entdeckt haben, waren unser Glaubensleben und auch unser Gebetsleben nicht mehr das, was es am Anfang einmal war. Wir sehnten uns danach, diese erste Liebe wieder zu finden. Wir haben sie gefunden. Wir danken Gott von ganzem Herzen dafür. Es ist so wunderbar, wie unser liebender Gott Gebete erhört und uns erkennen lässt, wie sein Geist am Wirken ist, an uns und an den Menschen, für die wir bitten. Ist das nicht wertvoll, wenn Menschen zur ersten Liebe im Glauben zurückgefunden haben? Das zweite Zeugnis, auch Bezug auf diese Literatur, dass sie mir in meinem Leben zu einem großen und lange erwarteten Segen geworden sind. Wie vielen anderen Glaubensgeschwistern ging es mir und einer Schwester aus unserer Gemeinde auch, dass uns immer etwas fehlte in unserem Glaubensleben. Und wir durften nun erfahren, wie Jesus in unser Leben Einzug hielt und begonnen hat, uns zu verändern. Er tut dies immer noch und Schritt für Schritt zieht er uns immer näher zu sich hin. Jesus im Herzen zu haben, das ist das Entscheidende. Wenn Jesus in unserem Herzen, dem Jesus in den Wolken des Himmels begegnet bei seiner Wiederkunft, dann sind wir bei den Erlösten. Nun, die Jünger hatten eines Tages eine Bitte an Jesus. Irgendwie müssen sie beobachtet haben, dass dieses außerordentliche Wirken Jesu zusammenhängt mit dem Gebet. Und so bitten sie ihn, Herr, lehre uns beten. Daraufhin gibt Jesus Gebetsunterricht in drei Teilen. Erster Teil, das Vaterunser. Der zweite Teil, das Gleichnis vom bittenden Freund über Fürbitte. Und der dritte Teil, die Bitte um den Heiligen Geist. Was wir aber beachten sollten, das ist der Zusammenhang zwischen dem zweiten und dem dritten Teil. Im Gleichnis vom bittenden Freund ist der Kern: Ich habe nichts. Ich habe nichts. Und von diesem Gleichnis leitet Jesus über mit dem Wort: Deshalb sage ich euch, bittet, so wird euch gegeben. Weil wir nichts haben, weil wir geistlich arm sind als sündige Menschen. Deswegen macht Jesus uns aufmerksam: Bittet, so wird euch gegeben. Lasst uns diesen letzten Abschnitt lesen, Lukas Kapitel 11, Verse 9 bis 13. Und achtet bitte, ich werde es besonders betonen, dass wir gut verstehen, was Jesus hier lehren wollte. Lukas 11, Vers 9 bis 13. Die Luther-Übersetzung sagt: Und ich sage euch auch, aber in Wirklichkeit heißt es: Deshalb sage ich euch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer das sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater ums Brot, der ihm einen Stein dafür biete? Und so er ihn bittet um einen Fisch, der ihm eine Schlange für den Fisch biete? Oder so er um ein Ei bittet, der ihm einen Skorpion dafür biete? So denn ihr, die ihr arg seid, könnt euren Kindern gute Gaben geben, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten. Jesus macht hier einen außergewöhnlichen, liebevollen und dringenden, intensiven Aufruf: Wir sollen bitten um den Heiligen Geist. Er gebraucht in diesen paar Versen sechsmal das Tätigkeitswort bitten. Dann ersetzt er es zweimal durch suchen, ein aktives Handeln. Er ersetzt es weiter zweimal durch anklopfen, ebenfalls eine aktive Tätigkeit. Will er uns damit nicht zeigen, wie notwendig und dringend das ist für uns? Und dann bringt er drei Vergleiche und zeigt in diesen Vergleichen: Es ist unmöglich für jeden Vater, so etwas zu tun, seinem Kind ein Skorpion zu geben oder irgendwas. Und dann kommt diese meisterhafte Schlussfolgerung: Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Nun ist noch etwas zu beachten. Dieses letzte Bitten ist in der griechischen Sprache in Verlaufform geschrieben. Und das bedeutet nicht einmal bitten, sondern fortlaufend bitten, im Bitten bleiben. Und dazu, zu diesem Abschnitt, sagt Ellen White in Christi Gleichnisse, Seite 108, Gott sagt nicht: Bittet nur einmal, so wird euch gegeben. Er fordert uns auf: Bittet, haltet unermüdlich fest am Gebet. Ständiges Bitten gibt dem Betenden eine ernstere Geisteshaltung und lässt ihn das, was er erlangen möchte, umso sehnlicher wünschen. Es geht also darum, um den Heiligen Geist fortlaufend zu bitten. Warum ist das so? Der Heilige Geist ist die Gabe Gottes, die alle anderen Gaben mit sich bringt. Der Heilige Geist ist das Krönungsgeschenk Jesu. Als der Vater sein Opfer angenommen hat und er wieder eingesetzt war, er alle Macht im Himmel und auf Erden übernommen hat, dann hat er als Zeichen seiner Inthronisierung seinen Jüngern die größte Gabe geschickt, den Heiligen Geist. Wenn nun der Heilige Geist eine solch kostbare Gabe ist, bedeutet es dann nicht, dass eine solche Gabe einem nicht nachgetragen wird? Diejenigen erhalten den Heiligen Geist, die diese Gabe wertschätzen. Salopp gesagt, den Heiligen Geist empfangen wir nicht im Ausverkauf. Jesus weiß, dass wir ihn dringend brauchen. Und wir werden im Lauf dieser Tage sehen, welch ein kostbares Geschenk, welcher Segen verbunden ist mit dem Heiligen Geist. Wer kann den Heiligen Geist bekommen? Wir haben hier einige Texte, sie stehen nicht im Heft drin, wenn ihr sie euch notieren wollt. Johannes 7, Vers 37 sagt Jesus, wen da dürstet, der komme zu mir. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er vom Heiligen Geist. Also, der Heilige Geist wird denen gegeben, die darum bitten. Er wird denen gegeben, die ein Verlangen danach haben. Er wird denen gegeben, die Jesus glauben nach der Heiligen Schrift, nicht nach ihren eigenen Vorstellungen. Der Heilige Geist, Apostelgeschichte 5, 32, wird denen gegeben, die Gott gehorchen. Und unsere Hingabe hat etwas damit zu tun. In Römer 12, Vers 1 heißt es, gebt eure Leiber zum Opfer, dass da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Und der nächste Vers sagt dann, verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Erst ist unsere Hingabe an Gott nötig und dann kann der Heilige Geist unseren Sinn verändern. Wir werden nachher näher darauf eingehen im Gleichnis vom Sauerteig. Ja, und bei allem Bitten gilt das eine Wort aus Psalm 66, Vers 18. Wenn ich Unrechtes vorhätte in meinem Herzen, so würde der Herr nicht hören. Der Heilige Geist ist die Quelle des erfüllten Lebens. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und es in Fülle haben. Es wird noch zweimal in den Briefen wiederholt. Gott will uns ein reiches Leben hier geben. Und Jesus vergleicht dieses reiche Leben mit dem Text, den wir gerade gehört haben, mit Ströme lebendigen Wassers, die von uns fließen. Ist das nicht ein wunderbarer Vergleich? Überfließendes Leben, Ströme lebendigen Wassers. Die Frage, die uns nun beschäftigt, ist die, hat Jesus uns denn bei seinem Erdenleben selbst ein entsprechendes Vorbild gegeben? Wir wissen alle, Jesus wurde im Mutterleib gezeugt durch den Heiligen Geist, ein einmaliger Vorgang. Als Jesus getauft wurde im Jordan, stieg er aus dem Wasser, kniete sich nieder und betete und der Heilige Geist kam auf ihn in Form einer Taube. War es unter diesen Umständen auch für Jesus wichtig, um den Heiligen Geist zu beten? E.G. Weitz sagt dazu, morgen für morgen hatte Jesus Kontakt mit seinem Vater im Himmel. Er empfing von ihm täglich eine frische Erfüllung, eine Taufe mit dem Heiligen Geist. Und in unserem Buch Wirken der Apostel, Seite 57 steht, für den Mitarbeiter, der sich dem Herrn geweiht hat, ist es ein wunderbarer Trost zu wissen, dass selbst Christus während seines Erdenlebens seinen Vater täglich um erneuten Zufluss der benötigten Gnade bat. Jesus hat uns ein Vorbild gegeben in dem, was er uns gesagt hat, dass wir um den Heiligen Geist bitten sollen. Der Apostel Paulus hat das gut verstanden. Im Epheserbrief finden wir vier bemerkenswerte Stellen. In Kapitel 1, Vers 13 schreibt Paulus den Ephesern, dass sie mit dem Heiligen Geist versiegelt wurden, als sie gläubig wurden. Und in Kapitel 3 ermahnt er sie, stark zu werden durch seinen Geist. In Kapitel 4 ermahnt er sie, den Heiligen Geist nicht zu betrüben. Und in Kapitel 5 forderte sie auf, werdet voll Geistes. Auch dort ist wieder die Verlaufform, was bedeutet, lasst euch beständig und immer wieder neu mit Geist erfüllen. Jesus hat in Johannes 16 eine Beschreibung gegeben über die Tätigkeit des Heiligen Geistes. Wir wollen sie nicht im Einzelnen betrachten. Ich möchte es kurz zusammenfassen. Wir können vier Schwerpunkte sehen im Dienst des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist hier auf dieser Erde seit Pfingsten, bis Jesus wiederkommt. Jesus hat gesagt, er wird bleiben. Er wird nicht wieder gehen. Der Heilige Geist ist da auf dieser Erde. Und wir können seine Aufgabe auf dieser Erde etwa in vier Schwerpunkte zusammenfassen. Erstens, er wirkt an jedem Menschen, damit er Sündenerkenntnis empfängt, dass ihm seine wirkliche Situation der Verlorenheit aufgeht. Zweitens, er zeigt jedem Menschen, dass wir einen Erlöser brauchen und dass wir einen Erlöser haben und wirkt an jedem Menschen, dass er sein Leben Jesus anvertraut. In diesem Sinne, in diesen beiden Punkten, Sündenerkenntnis und Jesuserkenntnis, wirkt der Heilige Geist an allen Menschen, an denen, die ihr Leben ihm nun anvertraut haben, die sich ihm übergeben haben, an ihnen, das heißt in ihnen, tut er zwei Dinge. Erstens die Frucht des Geistes, die Veränderung unseres Charakters. Gott will uns von der Selbstsucht, in der wir leben, durch den Sündenfall, wieder zurückführen zur selbstlosen Liebe. Das ist der Vorgang der Charakterveränderung, der Frucht des Geistes. Und das Vierte, das sind die geistlichen Gaben. Der Heilige Geist gibt jedem Gläubigen eine oder mehrere geistliche Gaben, damit er mithelfen kann, das Reich Gottes zu bauen. Er gibt uns Kraft und Befähigung, Zeugen für Jesus zu sein. Und als Jesus mit den Jüngern beim Abschied darüber sprach, sagte er zu ihnen in Johannes 16, Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist euch gut, dass ich hingehe, so kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Jesus sagt etwas Erstaunliches zu den Jüngern. Er sagte, es ist gut für euch, dass ich gehe, sonst kommt der Heilige Geist nicht. Das bedeutet doch, dass es ein Vorteil für die Jünger war, dass der Heilige Geist kam. Worin bestand dieser Vorteil? Als Jesus als Mensch auf der Erde war, war er ein begrenzter Mensch wie jeder von uns auch. Wenn er in Kapernaum war, konnte er nicht in Jerusalem sein. So wie du, wenn du in Stuttgart bist, kannst du nicht auf der Diepoldsburg sein. Aber indem der Heilige Geist gekommen ist, ist Jesus in der Lage, für jeden Menschen, ob er am Nordpol ist oder am Südpol, in Kalifornien oder in Korea, kann Jesus jedem Menschen nahe sein durch den Heiligen Geist. Jesus kann nur durch den Heiligen Geist in uns leben. Wir wollen nun den Fragen nachgehen um unsere Charakterveränderung. Warum ist die Charakterveränderung nötig? In Review und Herald 19. August 1890 schrieb Ellen White: Die Bezeichnung törichte Jungfrauen beschreibt den Charakter jener Menschen, die keine durch den Heiligen Geist bewirkte, aufrichtige Herzensveränderung erlebt haben. Beachte, Jesus hat die törichten Jungfrauen deswegen nicht zur Hochzeit hereingelassen, weil sie ihn nicht kannten. Und das Kennen Jesu hat mit dem Heiligen Geist zu tun. Durch den Heiligen Geist wurde ihr Charakter nicht verändert. Es ist also wichtig, dass wir durch den Heiligen Geist Jesus im Herzen haben. Unsere Erlösung hängt nicht davon ab, was wir wissen, sondern davon, wen wir kennen. Was wir wissen, ist wichtig, aber ohne eine persönliche Beziehung zu Jesus sind wir verführt und am Ende verloren. Ein verstandesmäßiges Wissen über Gott ist nicht dasselbe wie eine innige, von Herzen ausgehende, intime Vertrautheit. Ja, wir brauchen den Heiligen Geist zur Veränderung unseres Charakters und damit Jesus in unserem Herzen lebt. Jesus hat im Gleichnis von Sauerteig gezeigt, wie unsere Charakterveränderung vor sich gehen soll. Wenn wir dieses Gleichnis lesen, fällt uns zunächst überhaupt nicht auf, dass das mit dem Heiligen Geist zu tun haben könnte. Lasst uns lesen Lukas 13, Verse 20 und 21. Lukas 13, 20 und 21. Und abermals sprach er: Wem soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es ist einem Sauerteig gleich, welchen ein Weib nahm und vermengte ihn unter 3 Scheffel Mehl, bis dass es ganz durchsäuert war. Jesus sagt, dass der Heilige Geist, dass der Sauerteig, das Gleichnis vom Sauerteig, etwas zu tun hat mit dem Himmelreich. Lesen wir nun, was er gesagt hat in Lukas 17, Vers 20 und 21. Dort sagt er uns, da er gefragt ward von den Pharisäern, wann kommt das Reich Gottes, antwortete er ihnen und sprach: Das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es mit Augen sehen kann. Man wird auch nicht sagen, siehe hier oder siehe da, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. In welcher Weise war das Reich Gottes unter ihnen? In der Person Jesu. Jesus personifiziert das Reich Gottes und Satan personifiziert das Reich des Bösen. Jesus sprach mit ihnen damals, wie das Reich Gottes, Jesus, in ihnen Gestalt gewinnen kann. Darum geht es. Nun zeigt uns dieses Gleichnis drei wichtige Vorgänge, die der Heilige Geist in uns durchführt, in unsere Charakterveränderung. Der erste Vorgang, die verändernde Kraft wirkt still. Im Gleichnis des Heilandes, Bilder vom Reiche Gottes, die alte Titel ist Christi Gleichnisse, im Gleichnis des Heilandes jedoch soll der Sauerteig das Himmelreich darstellen. Er ist dort ein Bild für die neu belebende, umgestaltende Kraft der göttlichen Gnade. Nur der Heilige Geist kann eine derartige Wandlung erzielen. Es geht hier um eine innere Kraft, die alles durchdringen kann und regelrecht umwandeln kann. Auf diese Weise will der Heilige Geist unseren Charakter verändern. In Das bessere Leben, Seite 120, sagt Ellen White, das wirkliche Zeichen dafür, dass Gott eine wahre Erweckung in unserer Mitte wirkt, wird die Veränderung sein, die in unserem Leben geschehen wird. Das heißt, das echte Kennzeichen einer Erweckung ist unsere Charakterveränderung. Wenn Menschen in der Bibel den Heiligen Geist empfangen haben, dann war das manchmal mit sichtbaren oder hörbaren Phänomenen verbunden. Aber hier wird uns klargemacht, die Charakterveränderung durch den Heiligen Geist, sie geht ganz still vor sich. Wir merken nichts davon. Wir merken erst das Ergebnis, vielleicht mal ein Zwischenergebnis, aber es geht ganz still vor sich. Ich habe mich gefragt, warum macht Gott das so still? Prüft er uns damit, ob wir wirklich dabei bleiben, um den Heiligen Geist zu bitten jeden Tag? Ist es ein langfristiger Vorgang, so wie nach dem Winter die Natur wieder grün wird? Da sind Riesenkräfte am Wirken und wir hören nichts davon. Oder hat es damit zu tun, dass starke Pflanzen lange Wachstumszeit brauchen, wie die Eiche? Halten wir fest, die erste Erkenntnis, die uns Jesus hier vermittelt, ist, unsere Charakterveränderung geht still vor sich. Die zweite Erkenntnis, die unseren Charakter verändernde Kraft muss von außen in unser Leben hineinkommen. Wir selbst sind nicht in der Lage, aus eigener Kraft unseren Charakter zu verändern. Ich lese aus Christi Gleichnisse: Der Mensch kann sich trotz großer Willensanstrengung nicht selbst umbilden. Dazu reicht seine Kraft nicht. Bevor das Mehl sich in der gewünschten Weise innerlich verändern kann, muss Sauerteig hinzugefügt werden, also etwas, das völlig von außerhalb kommt. Das ist ein entscheidender Punkt. Und es ist etwas, was im totalen Gegensatz steht zu dem, was heute gelehrt wird. Ob das die Esoterik ist, ob das die Philosophie ist, ob das Bereich der Pädagogik sind, ob es der Humanismus ist, überall wird uns gelehrt, die Kraft zu unserer Veränderung ist in uns. Wir müssen sie nur auf diese oder jene Weise erwecken. Aber das Wort Gottes zeigt uns, nein, es ist nur möglich durch eine Kraft von außen. Unser Charakter kann nur durch den Heiligen Geist verändert werden. Unsere heutige Zeit ist stark von einem bestimmten Schlagwort geprägt: Selbstverwirklichung. Der Apostel Paulus sagt über sich, und das Wort Gottes meint, dass das für dich und mich auch zutrifft: In mir wohnt nichts Gutes. Was ist nun, wenn in mir nichts Gutes wohnt und ich verwirkliche das? 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5 macht eine lange Aufzählung und sagt, in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten sein. Und dann kommt eine große Aufzählung von egoistischem Verhalten in vielerlei Weise. Darf ich aufmerksam machen? Die Finanzkrise war die schrecklichste Offenbarung vom Egoismus, die es bis jetzt gibt. Die Banken haben heute alle Prozesse, weil man heute weiß, sie haben faule Kredite schön geredet und den Menschen angedreht. Sie wussten das. Es ging ihnen nur, dass sie viel Bonus bekommen. Ja. Wir haben nicht die notwendige Kraft zu unserer charakterlichen Veränderung. Sie muss von außen kommen. Und weil wir alle verändert werden müssen für das Reich Gottes. Ich denke, das war mit ein Grund für Jesus, so liebevoll und dringend uns einzuladen, regelmäßig um den Heiligen Geist zu bitten. Ellen White sagt zu diesem Gleichnis, auch in Christi Gleichnisse: Alle Erziehung und Bildung, die die Welt vermitteln kann, vermag nicht, ein heruntergekommenes Kind der Sünde in ein Kind des Himmels umzugestalten. Die erneuernde Kraft muss von Gott kommen. Nur der Heilige Geist kann eine derartige Wandlung erzielen. Jeder, der gerettet werden will, er sei hoch oder niedrig, reich oder arm, muss sich dem Wirken dieser Macht unterstellen. Winston Churchill, er war der Premierminister Großbritanniens während des Zweiten Weltkrieges. Er soll gesagt haben: Wir haben alle Dinge in den Griff bekommen, mit einer Ausnahme, den Menschen. Und ich denke, er hat recht. Weißt du, was dein größtes Problem ist? Du selbst. Du bist dein größtes Problem und ich bin mein größtes Problem. Und Jesus will uns hier verändern. Er will uns helfen. Wir sprechen dann näher darüber, wenn wir über Hingabe an Jesus sprechen. Was aber noch wichtig ist zu bedenken: In 2. Korinther 4, Vers 16 wird uns ein biblisches Gesetz gezeigt. Ein Gesetz für dieses Menschenleben. Der innere Mensch wird erneuert von Tag zu Tag. Und weil wir erneuert werden von Tag zu Tag, auch aus diesem Grund ist es wichtig, jeden Tag im Glauben um den Heiligen Geist zu bitten und ihn zu empfangen. Die dritte Erkenntnis, die Jesus vermittelt, ist die: Der Heilige Geist beginnt sein Wirken an unserem Herzen. und wirkt von unserem Herzen nach außen. Er wirkt also nicht von außen nach innen, sondern von innen nach außen. In Christi Gleichnisse steht, wenn der Sauerteig ins Mehl gemischt ist, wirkt er von innen nach außen. So ändert auch die Gnade Gottes unseren Lebenswandel, indem sie das Herz erneuert. Eine nur äußerliche Wandlung genügt nicht, um mit Gott ins Reine zu kommen. Viele versuchen, sich durch das Ablegen dieser oder jener schlechten Gewohnheit zu ändern und hoffen, so Christen zu werden. Indes, sie fangen es falsch an. Wir müssen mit dem Herzen beginnen. Sich zu Glaubenslehren zu bekennen oder aber die Wahrheit ins Herz aufgenommen zu haben, das sind zwei grundverschiedene Dinge. Die bloße Kenntnis der Wahrheit genügt nicht. Wir können sie besitzen, ohne dass sich die Hauptrichtung unserer Gedanken ändert. Das Herz muss bekehrt und geheiligt sein. Wer die Gebote aus Pflichtgefühl zu halten versucht, weil man es eben von ihm verlangt oder erwartet, wird nie die Freude erfahren, die der Gehorsam in sich birgt. Denn in Wirklichkeit gehorcht er gar nicht, solange wir die Forderungen Gottes als eine Last ansehen, weil sie unseren menschlichen Neigungen zuwiderlaufen. So lange führen wir kein christliches Leben. Wahrer Gehorsam kommt von innen. Wir wollen drei Punkte festhalten. Unsere Charakterveränderung geschieht in aller Stille durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist muss von außen in unser Leben hineinwirken, um unseren Charakter zu verändern. Und der Heilige Geist beginnt an unserem Herzen und nicht an der Peripherie. Vielleicht denkt mancher, ob Jesus durch den Heiligen Geist mich auch ändern kann. Mancher denkt vielleicht, es wäre zu schwierig bei ihm, aber ich denke, wir brauchen uns da keine Sorge machen. Kann ein großer Künstler ein schönes Gemälde auch auf schlechtem Papier malen? Es kommt nicht in erster Linie auf das Material an, sondern es kommt auf den Künstler an. Wenn unser Leben in die Hände Jesu gegeben wird, dann kann er unser Leben umgestalten. Eine Lehrerin aus Österreich hat vor einem Jahr, als wir genau um diese Zeit zu einer Enot-Freizeit in Nordbayern waren, hat sie eine Erfahrung erzählt. Sie schrieb sie mir dann, als vor etwa einem Jahr in meiner Heimatgemeinde Schritte zur persönlichen Erweckung verteilt wurde, hatte ich das Heft innerhalb kürzester Zeit durchgelesen. Schon während des Lesens machte ich mehr Erfahrungen mit Gott als je zuvor und das faszinierte und ermutigte mich. Im Anhang der Broschüre fand ich den Hinweis, pädagogische Forschung hat gezeigt, dass es nötig ist, ein solch entscheidendes Thema für unser Leben 6 bis 10 Mal zu lesen oder zu hören, ehe man es gründlich begriffen hat. Die mutmachenden Worte ließen mich nicht mehr los. Probiere es wenigstens einmal aus. Das Ergebnis wird dich überzeugen. Das wollte ich erleben. Und schon beim 3. Mal ergriff es mich und ich verspürte eine große Liebe für unseren Erlöser, nach der ich mich mein Leben lang gesehnt hatte. Ich las es 6 Mal hintereinander innerhalb von 2 Monaten und das Ergebnis war es wert. Ich habe viele Zuschriften bekommen und es gab viele Gespräche in den Gemeinden. Ich habe mit Erstaunen Folgendes festgestellt. Fast alle, die mir Erfahrungen mitgeteilt haben, haben, sei es das 40-Tage-Buch oder die Schritte-Broschüre, haben das mehrfach und intensiv gelesen. Diejenigen, die es nur einmal gelesen haben, für die war es vielleicht ein interessantes Buch über den Heiligen Geist, aber ihr Leben wurde allem Anschein nach nicht verändert. Die Lehrerin schreibt weiter: Es war, als könnte ich nachempfinden, wie es sein muss, wenn Jesus sich uns nähert und wir ihm in seine reinen, gütigen und liebevollen Augen schauen können. Diese Freude für unseren Heiland wollte ich von da an nicht mehr missen. Beim Aufwachen sehnte ich mich schon nach der Morgenandacht, um endlich wieder Gemeinschaft mit Gott zu erleben. Und untertags betete ich still, dass der Heilige Geist meine Gedanken bei Gesprächen, beim Vorleben, Unterrichten und Vermitteln unterstützen möge. Wenn ein Kind in der Schule nach Aufmerksamkeit hungerte und sich entsprechend benahm, schenkte Gott die Kraft und Weisheit zu handeln. Die Arbeitstage sind seitdem erfüllt von der Anwesenheit des Schöpfers. Er hilft mir buchstäblich im Alltag. Seitdem bete ich täglich, morgens und zwischendurch um Erfüllung durch den Heiligen Geist. Es ist, als wäre man dem Himmel näher gekommen und hätte geschmeckt, wie schön es dort sein wird. Während des Lesens der Broschüre kam mir der Gedanke, dass auch meine Schüler an der Schule an dieser Erfahrung teilhaben sollten. Ich unterrichte die 10- bis 15-Jährigen an unserer adventistischen Privatschule Elia in Vorarlberg in Lustenau. So betete ich um geführte Gelegenheiten. Eine meiner schönsten Erfahrungen, wie der Heilige Geist an jungen Herzen wirkt, kam bald darauf. Ich erzähle es kurz, wie es mit diesem Jungen ging. Der 13-jährige Junge war ein Jahr vorher in ihre Klasse gekommen. Bei der Aufnahme war verschwiegen worden, dass er bei der vorhergehenden Schule herausgeflogen war. Am zweiten Tag, als er in der Klasse war, er war größer und stärker als alle anderen. Am zweiten Tag gab es schon die erste Schlägerei. Der Junge hat plötzlich zugehauen. Er hat alle vertrimmt. Es war eine schreckliche Zeit. Die Lehrerin meinte, mit all ihrer Liebe und pädagogischen Weisheit wird sie das hinbringen. Aber gerade in der Zeit, als sie die Broschüre Schritte zur persönlichen Erweckung bekam, hatte sie festgestellt, ich habe es nicht geschafft. Es gab ein Zwischenhoch, aber keine endgültige Lösung. Sie betete für den Jungen und dann fragte sie ihn, hast du schon mal daran gedacht, um den Heiligen Geist zu bitten, dass er dir hilft? Natürlich hat er nicht daran gedacht. Da sagte sie ihm, ich könnte dir auch was zum Lesen geben darüber. Aber sie gab es ihm nicht sofort, sondern sie wollte, dass er es verlangt. 2 Tage später hat er es verlangt. Und dann hat er sofort intensiv dieses Heft gelesen und hat ihr dann gesagt, ich mache das genauso, ich lese es mehrfach. Ergebnis war, ab Dezember hat der Junge nie mehr zugehauen. Die Lehrerin schreibt, er ist höflich, ja fast zuvorkommend. Die er vorher verhauen hat, sind seine Freunde. Er bat um Taufunterricht und im Juli vergangenen Jahres wurde er getauft. Gott kann am Herzen eines 13-, 14-jährigen Buben etwas ausrichten. Eine Schwester aus dem Rheinland, die hat ihren 7-jährigen Buben, nachdem sie das gelesen hatte, dass Schwester Weid schreibt, dass die Kinder schon unterrichtet werden sollen, dass sie um den Heiligen Geist beten dürfen, hat sie ihren 7-jährigen Buben unterrichtet darüber und ihr Mädchen. Und sie schrieb mir jetzt, ich habe jetzt zurückgefragt, was mit den Kindern geworden ist. Sie schrieb, mein Junge liest jeden Tag in der Bibel, obwohl er eine Lesebehinderung hat. Er liest ganz von selbst jeden Tag in der Bibel. Und das 3-jährige Mädchen geht in den Kindergarten und singt im Kindergarten alle Lieder, die sie in der Kindersabbatschule zu Hause lernt von Jesus und fragt alle Leute, liebst du auch Jesus? Wenn die Mutter in den Kindergarten kommt, dann fragen die Leute sie alle wegen des Glaubens. Ihr lieben Geschwister, Gott hat uns ein kostbares Geschenk gemacht. Es gibt für dieses Geschenk keinen Ersatz. Gott schenkt es all denen, die ihn darum bitten. Wir wollen ihm dafür danken. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir herzlich, dass du auch uns als Endzeitgeneration den Heiligen Geist schenken willst und dass du dringend darauf wartest, dass wir darum bitten. Du bist bereit, alles für uns zu tun. Du willst, dass wir dieses, dein wunderbares Angebot wertschätzen. Und wir bitten dich, hilf uns, dass wir alle im Heiligen Geist leben, dass du auch uns verändern kannst, dass du aus uns Menschen machen kannst nach deinem Herzen, Menschen, deren Leben anziehend ist auch für die Kinder, die Jugendlichen, die Mitmenschen, die Leute, mit denen wir studieren oder lernen oder arbeiten. Herr, schenk Gnade, dass wir uns mit dieser Frage so intensiv befassen, bis wir es von Herzen tun und dein Eingreifen erleben. Hab Lob und Dank dafür. Amen.